Bis zu diesem Tag führte GP, der Wellensittich, ein sehr überschaubares Leben in seinem Käfig. Es ging ihm gut, er wurde immer pünktlich versorgt und fürsorglich gepflegt. Also es fehlte diesem Wellensittich nun wirklich an überhaupt nichts. Und er war auch sehr glücklich, hat ständig so ein Lied geträllert, bis zu dem Tag, als seine Besitzerin auf die Idee kam, den Käfig mit dem Staubsauger zu reinigen. Und dann klingelt das Telefon, eine ungeschickte Bewegung und hat den GP erwischt. Schnell aufgelegt natürlich, Staubsauger aufgemacht, Beutel aufgerissen und sie hat den GP gefunden und er lebte noch. War wohl auch relativ unverletzt, aber dreckig, mit Staubflusen bedeckt und machte einen jämmerlichen Eindruck. Was tut natürlich eine verantwortungsbewusste und fürsorgliche Besitzerin? Sie nimmt den Vogel und sofort unter den Wasserhahn, ihn von dem gröbsten Dreck sofort und unmittelbar reinigen, einseifen und dem geht's auf einmal. Er sieht prächtig aus, wie wohl schon lange nicht mehr. Aber als sie ihn dann so triefend nass und völlig verstört und zitternd vor sich sitzen sah, merkt sie, der könnte sich ja erkälten. Kam nicht gerade gestern wieder erst im Radio was von Vogelgrippe? Also, holt sie den Föhn natürlich, wie man das so macht, in der großen Verantwortung, holt den Föhn und mit Warmluft, Heißluft, wird er so von seiner Pein befreit und getrocknet. Ja, also, aber irgendwie hat es auch nicht so richtig geholfen. Ein paar Tage, also GP weiß überhaupt nicht, wie ihm geschieht. Ja, also angesichts dieser apokalyptischen Plagen, die über ihn hereingestürmt sind, war er völlig verstört, saß auf seinem Gestänge, hat keinen Ton mehr gemacht. Und als dann die Besitzerin ein paar Tage später Besuch bekam, hat sie nur noch gemeint, also sie weiß auch nicht, was da gerade los ist. Der GP singt keinen Ton mehr. Kann ich nachvollziehen, also innerhalb von kürzester Zeit erst eingesaugt zu werden und dann Schock geduscht und dann schließlich noch mit Heißluft bekämpft. Also da wird mir auch wahrscheinlich keinen Ton mehr rauskommen. Ich finde es durchaus nachvollziehbar, aber manchmal passiert es halt so. Ich weiß nicht, ob Sie sich so auch in die Situation von so einem GP hineinversetzen können. So in kürzester Zeit der Boden weggezogen. Bis gerade war noch alles in bester Ordnung und dann kommt eine neue Absage auf die Bewerbung wieder. Bis jetzt gerade war alles okay und dann klingelt die Polizei an der Tür. Oder der Arzt ruft an und teilt mir die Diagnose mit. Oder im Jackett des Ehemannes findet sich ein Liebesbrief einer anderen Frau. Bis jetzt war alles okay. Aber auf einen Schlag ändert sich das um 180 Grad. Innerhalb von kürzester Zeit ist alles zusammengestürzt, was vorher noch richtig stabil war, einen Halt geboten hat. Alles weg am Ende. Nur noch ein richtig großes, schwarzes Loch tut sich vor mir auf und ich habe das Gefühl, ich werd eingesaugt. Ich kann mich nicht mehr dagegen wehren, gegen diesen Sog. Und ich stecke da auf einmal mitten im Dreck drin. Und ich weiß nicht mehr, wie ich rauskommen kann. Das ist die GP-Situation für Menschen. Und das sind Leute, die am Ende sind. Und das kennen Sie vielleicht genauso. Und Ihnen wäre wahrscheinlich genauso wenig wie mir noch nach Singen zumute. Das ist eine Situation, die auch der David kennt aus dem Alten Testament. Aber interessanterweise, als er für sich so eine GP-Situation erlebt hat, als ihm alles weggenommen wurde, da hat er sich hingesetzt und ein Lied geschrieben. Und ich finde es bemerkenswert, wie er auf einmal noch nach Worten gesucht hat, Worte gefunden hat und diesen Worten auch noch Töne zuordnen konnte, dass eine Melodie daraus wurde. Aber er schrieb in dieser Situation, als alles am Ende war, er eingesaugt war und schockgeduscht, er schrieb den 6. Psalm. Ein Lied, das in den Gottesdiensten öffentlich gesungen werden sollte. Und er gab sogar noch dem Gitarristen auf 8 Seiten eine Anweisung, wie das gesungen werden sollte. Hochinteressant. Wir lesen den Psalm 6-mal gemeinsam miteinander. Vielleicht können wir es heute mal so machen, dass wir es uns wieder gegenseitig zusagen. Erst der linke Block beginnt hier mit den gelben Teilen, also das Ausgerückte. Und der rechte Block von meiner Seite aus gesehen nimmt dann den grünen eingerückten Teil. Und wir sagen uns das praktisch gegenseitig im Wechsel zu, dass jeder auch mal zu Wort kommt. Diesen Psalm Davids, der auf dem Seitenspiel von 8 Seiten vorzusingen war. Wir beginnen hier. Ach Herr, strafe mich nicht in deinem Zorn. Herr, sei mir gnädig, denn ich bin schwach. Und meine Seele ist sehr erschrocken. Wende dich, Herr, und errette mich. Denn im Tode gedenkt man deiner nicht. Ich bin so müde vom Seufzen. Mein Auge ist trübe geworden vor Gram. Weichet von mir alle Übeltäter. Der Herr hört mein Flehen. Es sollen alle meine Feinde zu Schanden werden und sehr erschrecken. Wir haben für den Psalm in der Gemeinde vorzusingen. Selbst dann noch, wenn einem selber nicht nach Singen zumute ist und die Worte und die Töne nicht mehr ausreichend dafür, um dieses Gefühl zu beschreiben, was einen so am Ende seines Lebens noch kennzeichnet. Was David hier durchmachen muss, ist unerträglich. Wir wissen nicht, was es nun konkret ist in der Situation. Wir haben keinen Hinweis auf den Anlass, in dem er diesen Psalm gedichtet hat. Aber auf jeden Fall, es macht ihn fertig. Er ist nun absolut am Ende, es ist schier nicht mehr auszuhalten, was David nun in dieser Situation ihm zugemutet wird. Ob es eine Krankheit ist oder irgendeine Verletzung, die er sich zugezogen hat, ob das die Qual des schlechten Gewissens ist oder Feinde von Übeltätern, schreibt er ja hier, die ihm zusetzen und von außen das Leben schwer machen. Vielleicht war es von allem ein bisschen, von jedem was, aber in der Summe war es auf einmal absolut, es war die Hölle für ihn. Er sah sich am Ende eingesaugt. Er sieht sich am Rande des Todes, schreibt er hier, wer wird dich im Totenreich noch loben und dir danken dafür? Und mit letzter Kraft schleudert er Gott nun diese Zeilen entgegen. Wohin sonst soll er sich auch wenden? Er hat ja nur noch Gott, dem er das sagen kann, wie es ihm wirklich geht. Wenn einer noch helfen kann, dann ist das Gott. Martin Luther weist zu Recht auf diesen Umstand besonders hin, wenn er schreibt, in allem Leid und aller Anfechtung soll der Mensch zuallererst zu Gott laufen und erkennen und in sich aufnehmen, dass alles von Gott zugeschickt werde. Es komme vom Teufel oder von Menschen. Alles kommt von Gott. David sieht sich hier dem gerechten Gott ausgeliefert. Es ist sehr interessant in diesem Zusammenhang, in welchem Ton sich David hier an seinen Gott wendet. Er bittet darum, dass Gott ihn nicht straft. Das ist sein Anliegen. Er kommt nicht in diese Haltung der Selbstgerechtigkeit. Gott, wieso lässt du mich jetzt so hängen? Ich habe das nicht verdient. Du siehst doch, dass ich Besseres verdient hätte. Ich war doch anständig in meinem Leben drin. Ich muss nicht so leiden. Ich habe mein Bestes gegeben und trotzdem drückst du mir hier so eine rein. Nein, nicht so. Er weiß genau, dass er vor Gott nicht bestehen kann. Und selbst wenn er noch so viele gute Taten aufweisen würde, Gott ist ihm recht. So tief wiegt bereits eine einzige menschliche Schuld vor Gott, dass es keine Aussicht mehr auf den Himmel gibt. Keine Aussicht mehr darauf, von Gott gesegnet zu werden. Eine Schuld reicht aus und es ist abgeschnitten. Das ist genauso wie bei einem Kletterer. Ja, gibt ja Leute, die gehen so free solo, heißt es, ungesichert im Fels. Wenn er nur ein einziges Mal daneben greift oder der Griff nicht hält, dann stürzt er unweigerlich in die Tiefe. Selbst wenn vorher schon 100.000 Mal seine Technik richtig war. Ein Fehler und er ist weg. Das sieht David hier. Katastrophale Folgen. Er weiß genau, dass er bei Gott nichts mehr zu erwarten hat. Er hat daneben gegriffen. Und trotzdem wendet er sich in dieser schweren Situation an Gott. Strafe mich nicht in deinem Zorn, schreibt er. Züchtige mich nicht in deinem Grimm. Er hofft unverdienterweise. Er hofft aber trotzdem auf eine neue Chance. Er hofft, dass es irgendeinen Weg gibt, dass er wieder herauskommen kann aus dieser schweren Situation, aus seinem dunklen Staubsaugerbeutel, auch wenn er weiß, dass ihn dieses Leid im tiefsten Grunde auch zurecht trifft. So beruft sich David nun hier nicht auf seine Qualitäten. Was er alles in seinem Leben schon Gutes geleistet hat und wunderbare, großartige Taten tun konnte und hervorragende Lieder dichten konnte, die er weitergeben konnte. Nein, er beruft sich auf den gnädigen Gott. Er sagt hier, Herr, sei mir gnädig. Das drückt seine Unterwürfigkeit aus. Er sagt, Gott, du bist im Recht. Deine Strafe würde mich zurecht treffen, aber ich appelliere an deine Gnade, dass du trotzdem noch für mich da bist. Woanders könnte ich denn hinfliehen? Wenn hier einer noch was retten kann, dann doch Gott. Auch mit unserer Sünde können wir es wagen, Gott unter die Augen zu treten und bei ihm Zuflucht zu suchen. Selbst wenn ich vor Gott meinen Bankrott erklären muss, Gott, ich habe nichts mehr, was ich dir geben könnte, was dich beeindrucken könnte, ich stehe mit leeren Händen da, selbst in so einer Situation kann ich mich an Gott wenden. Es bleibt nur der Weg, aber in der Situation, es bleibt nur der Weg, an Gottes Gnade zu appellieren. Aber da tut es der David dem Mose gleich. Mose war in einer Situation, in der sah sich Gottes Herrlichkeit, mit Gottes Herrlichkeit konfrontiert. Er sah praktisch Gott und wusste genau, eigentlich kann das keiner überleben. Und Mose damals schrieb oder sagte, Yahweh, Yahweh, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Auch in dieser Situation, sagt Mose, mir hilft nur noch Gottes Gnade und Barmherzigkeit, sonst hätte ich keine Chance. Auch in unseren Krisen und Anfechtungen, in Krankheiten, auch auf unserem letzten Weg haben wir es immer mit Gott zu tun. Viel zu kurz würde es greifen, wenn wir denken, dass das Schwere, das Leid und die Krankheit vom Teufel kämen. Das passt nicht. Die Bibel weist uns einen ganz anderen Weg. Wir werden hier in diesen Situationen mit Gott konfrontiert. Er meldet sich zu Wort, um uns seine Gnade zu zeigen. In einem anderen Psalm, mit Nummer 34, schreibt David, der Herr ist allen nahe, die verzweifelt sind. Er rettet die, die den Mut verloren haben. Wer auf den Herrn vertraut, erleidet zwar vieles, doch der Herr errettet ihn aus aller Not. Das macht deutlich, dass David diese Zusammenhänge sehr wohl verstanden hat. Auch in der schwersten Krise geht es darum, sich an Gott zu wenden. Er ist der einzige Anker, der noch hält, der einzige Zufluchtsort. Niemals ist ein Mensch dem gnädigen Gott näher als in der Zeit, wo er sich am Ende befindet. Wer verzweifelt ist und den Mut verloren hat, darf auch in der gleichen Weise Gottes Nähe spüren. Gott zieht sich nämlich gerade nicht zurück, vor den Leuten, die ihn brauchen, sondern in seiner Gnade zieht es ihn gerade magnetisch hin zu diesen Leuten, die in Not stecken, um sie zu retten. Diese Gnade ist es, auf die wir setzen können. Und wir haben es gesungen. Fantastisches Lied. Allein deine Gnade genügt, die in meiner Schwachheit Stärke mir gibt. Schwachheit ist Realität. Aber in der Gnade Gottes kann ich neue Kraft bekommen. Ich gebe dir mein Leben und was mich bewegt. Allein deine Gnade genügt. Oder Gnade ist für mich genug. So kann David jetzt angesichts dieses gnädigen Gottes ganz unbekümmert in diesem Lied seine eigene Schwachheit völlig ungeschminkt eingestehen. Es macht gar nichts aus, so ganz offen auszusprechen, und tausende von Leuten werden es hinterher ihm noch nachsingen. Wörtlich, ich bin verwelkt. Wer sagt das schon gern von sich? Ich bin verwelkt. Da ist nicht mehr viel Attraktives. Reicht gerade mal noch für den letzten Gang zum Biomüll. Das sagt David, das ist meine Situation. Ich bin verwelkt. Da ist nichts mehr von einem kraftvollen Standhalten und mutigen Auftreten zu sehen, wie er sich noch vor einigen Jahren gegen diesen übermächtigen Riesen Goliath gestellt hat. Da stand er hin, hat nicht mal in der Rüstung Platz gefunden, so klein war er, aber er stand vor dem Riesen. Und jetzt? Ich bin verwelkt, ausgelutscht. Ich bin kraft- und saftlos, am Ende aller Kräfte. Meine Gebeine sind bestürzt und erschrocken, schreibt er. Er kann sich also kaum mehr auf den Beinen halten. Wie eine Blume am Ende ihrer Tage lässt er den Kopf hängen. Und das sagt er Gott. Wenn es jemand interessiert, wie es ihm geht, dann ist es doch Gott. Und so spricht er es aus, ganz offen und unverblümt. Er sagt weiter, dass seine Seele tief bestürzt ist, sehr erschrocken. Auch das nimmt er zur Kenntnis. Er merkt, wie es im Innersten in seinem Leben aussieht. Es ist also nicht nur die körperliche Schwäche einer Krankheit, die er erleidet, sondern sein Leiden geht durch und durch. Nichts ist mehr verschont davon. Bis im tiefsten Inneren ist David angeschlagen und hilfsbedürftig. Wenn die Bibel von Seele spricht, da meint sie nicht irgendeinen Teil eines Menschen, der irgendwo in ihm verborgen wäre und drinstecken würde, sondern Seele ist nicht ein Teil eines Menschen, sondern beschreibt immer, uneingeschränkt, immer den Menschen als Ganzes, als ganze Persönlichkeit. Der Mensch ist nicht geteilt, er ist eine Einheit. Aber die Seele beschreibt nun den Mensch aus dem Blickwinkel seiner Bedürftigkeit. Ich brauche Nahrung. Wie ein Hirsch schlecht nach frischem Wasser, so schreit meine Seele Gott zu dir. Der Mensch ist angewiesen auf Zuwendung, auf Unterstützung, auf Ruhe, auf menschliche Nähe. Immer wenn der Mensch was braucht, angewiesen ist, dann kommt dieses Wort Seele in der Bibel vor. Also nicht ein Teil, sondern der Mensch in der Gesamtheit, auch mit körperlichen Bedürfnissen, wird hier so erwähnt. Und David sieht sich jetzt nun, wenn er schreibt, meine Seele ist tief bestürzt, er sieht sich abgeschnitten von all dem, was zur seelischen Stabilität beitragen kann. Er sieht sich als ganze Persönlichkeit, körperlich in allen Bereichen. Er sieht sich völlig verkümmert. Da kommt nichts mehr nach, was ihm Stabilität verleihen könnte. Die ganzen psychosomatischen Beschwerden, das Wort ist ja ein recht modernes Wort, hatten genau da ihren Hintergrund. Es lässt sich nicht trennen. Sondern was sich in meiner Psyche abspielt, hat auch körperliche Auswirkungen. Und David sieht das hier. Ich bin abgeschnitten von dem, was mir Stärke geben könnte, was ich brauche. Ich verhungere hier ganzheitlich in meinem Leben. Und trotzdem verkriecht sich David hier nicht im Schneckenhaus, sondern er bricht das Schweigen und lässt Gott gegenüber seine Hilflosigkeit erkennen. Er sagt's offen, mir fehlt das alles. Und er vertraut darauf, dass Gott zu seinem Versprechen steht. Als er damals schon zu Moses Zeiten mitteilen ließ, wenn du in Not bist, sagt Gott, wenn du in Not bist und wenn alle diese Dinge dich getroffen haben, am Ende der Tage wirst du zum Herrn, deinem Gott, umkehren und auf seine Stimme hören. Denn ein barmherziger Gott ist der Herr, dein Gott. Er wird dich nicht aufgeben und dich nicht vernichten. Und er wird den Bund deiner Väter nicht vergessen, den er dir geschworen hat. Am Ende ist Gott erst am Anfang. Das Ende ist nicht das Ende, sondern die Tür zu einem neuen Weg gemeinsam mit Gott. Und darin liegt das Entscheidende. Gemeinsam mit Gott. Mit neuem Anschluss an eben diese Stelle, wo neue Energie, neue Kraft, neue Zuwendung zu finden ist. Ja, Gott, ich bin in Not. Ich weiß keinen Ausweg. Vergiss mich nicht. Aber ich habe dich. Und du gehst mit mir mit. David ruft hier in diesem Psalm im 5. Vers nach Rettung. Er bringt diesen Schrei nach Hilfe über die Lippen. Er fleht Gott an, dass er sich ihm in dieser Notsituation wieder neu zuwendet. Er verwendet hier eine sehr ungewöhnliche und interessante Formulierung. David betet hier wohlgemerkt, er betet zu Gott, bekehre dich Gott. Also normal wird man Bekehrung in einem anderen Zusammenhang verwenden. Ja, und auch Mose sagt es ja so, wenn du vor Gott stehst, musst du umkehren, lieber Mensch. Du musst dich Gott wieder zuwenden. Und David sagt dir, Moment, Gott, ich habe mich umgekehrt zu dir. Jetzt bist du dran. Jetzt kehr du dich um. Gott, bekehre dich mal wieder zu mir. Guck mir in die Augen. Ich bin auch noch da, kleiner Wurm, am Ende, im Staubsaugerbeutel festgefangen. Hochinteressant. Ein Gott, der sich bekehrt. David fordert hier Gott zur Umkehr auf. Nachdem ihm all dieses Leid zugemutet war, möchte er nun auch wieder mit dieser Barmherzigkeit und dieser Hilfe Gottes konfrontiert werden. Als viele Jahre später nach David Jesus in Jerusalem eingezogen ist und auf diesem Esel geritten ist, am Palmsonntag, haben ihn die Leute begrüßt, genau mit diesem Ruf, Hosianna, dem Sohn Davids. Das ist kein Jubelruf, nein, das Gegenteil. Hilf, Herr! Wir gehen kaputt! Wir brauchen deine Zuwendung. Und so betet David hier. Hosheni, hilf. Hier ist der Beter immer an der richtigen Adresse. Wenn er sich mit diesem Hilferuf an Jesus wendet, der Name Jesus, Joshua. Das ist doch die Hilfe in Person. Jesus, sein Name bedeutet ja bereits Hilfe. Dafür kam er auf diese Welt, um eben diese Hilfe anzubieten. Wer Hilfe sucht, braucht Jesus. Er ist der, der Gottes Zorn, von dem David zuvor geschrieben hat, auf sich gezogen hat. Die Strafe für meine Schuld hat er abgekriegt. So wie ein Blitzableiter den drohenden Einschlag auf sich zieht und vom Gebäude abwendet, so hat Jesus den Einschlag auf sich gezogen, damals an Karfreitag. Und ich werde verschont. Hilf, Herr, sei mein Blitzableiter, dass ich verschont bleiben kann. Rettung ist so greifbar nah. Daraufhin bittet David nun Gott um sein Leben. Nicht nur um eine Verlängerung seiner Tage hier auf der Erde. David bittet hier letztlich um ewiges Leben. Er sagt, wenn du mich aufgrund meiner Schuld in das Totenreich schickst, wer wird dir dann noch Loblieder schreiben? Wer wird noch an dich denken, wenn du selbst die, die ihr Vertrauen in dich setzen, ins Totenreich bringst? Gott, überlegst dir gut, was du hier tust, wenn du mich in die Hölle schickst. Bist du der Verlierer? Dann lobt dich niemand mehr. Interessant, wie David hier Worte sucht, Worte findet. eindrücklich, wie mutig und wie konkret David hier mit Gott spricht. Er traut sich, seine Anliegen beim Namen zu nennen. Aber er sinkt gleich wieder zurück, völlig ermattet. Er fährt fort, ich bin so müde vom Seufzen. Es kommt mir so vor, als es wirklich ein letztes Aufbäumen war. Ein letztes Mal Kraft sammeln, um Gott das zu sagen, was ihm auf dem Herzen liegt. Und er fällt wieder zurück. Ich schwemme mein Bett die ganze Nacht und netze mit meinen Tränen mein Lager. David lässt seinen Tränen freien Lauf. Selbst nachts kommt der Schlaf nicht mehr und sorgt für Linderung. Sein Bett ist aufgeweicht vom unaufhaltsamen Weinen. Tränen sind eine Sprache, die keiner besser als Gott selber versteht. Weiter sagt er im 8. Vers, ich sehe nicht mehr klar. Seine Augen haben ihren klaren Blick und an Sehkraft verloren. Er ist um Jahre gealtert und es wird mehr und mehr dunkel und verschwommen um ihn herum und in ihm drin. Wenn Gott nicht eingreift, ist es bald aus. Auch in unseren Cheapie-Situationen im Staubsaugerbeutel merken wir manchmal auch, dass wir einen verschwommenen Blick haben. Wir sehen die Realität nicht mehr richtig. Alles dreht sich um uns und um unsere Not und wir haben keine Perspektive mehr. Mein Auge ist getrübt, aber bei Gott immer an der richtigen Adresse. Und so fährt er nun fort, David, mit einer ganz neuen Tonart, was bisher so in Moll gehalten war und richtig drückend und schwer sich anhört und mitzubeten ist, gewinnt nun auf einmal eine ganz andere Richtung. Er sagt hier, der Herr hört mein Flehen. Vielmehr, er hat mein Flehen gehört. Mein Gebet nimmt der Herr an. Dass Gott eingreift, ist für den David gar nicht mehr länger in Frage gestellt. Wohlgemerkt, die Situation hält an. Er ist immer noch in diesem Staubsaugerbeutel drin, weiß keinen Ausweg mehr. Aber er weiß, Gott hat es versprochen, dass es sich des Notleidenden annimmt und sich ihm zuwendet. Er hat versprochen, barmherzig und gnädig zu sein. Und nachdem er nun sein Herz vor Gott ausgeschüttet hat, alles gezeigt hat und sich ausgeheult hat bei Gott, hat er auf einmal Platz gefunden, dass dieses Versprechen Gottes sich mehr und mehr in seinem Leben, in seinem Inneren ausweiten kann. Dieses Versprechen Gottes bekommt mehr Raum auf einmal, kann größer werden, bekommt Gewicht, bekommt Einfluss, auch auf seine Psyche. Da hat sich die Situation nicht gewandelt, aber er hat bei Gott reinen Tisch gemacht. Er hat sich alles von der Seele geredet und alles ist bei Gott angekommen. Wenn die Last der Welt dir zu schaffen macht, hört er dein Gebet. Wenn dich Furcht befällt vor der langen Nacht, hört er dein Gebet. Darauf hat sich David gestützt, ohne bereits im Licht zu sein, ohne dass bereits der Tag angebrochen wäre. Gott hört. Diese Zusage Gottes hat auf einmal wieder Platz gefunden in seinem Leben und ein Gewicht zugenommen. Er kann voller Zuversicht beten, jawohl, Gott hat, Vergangenheitsform, Gott hat mein Gebet gehört, mein Flehen gehört und mein Gebet nimmt der Herr an. Er erlebt die Antwort noch nicht konkret und weiß trotzdem schon, wie sie ausfallen wird. Aber das trübe gewordene Auge bleibt nun nicht mehr länger nur beim Sichtbaren stehen. David sieht weiter als jemals zuvor. Noch kurze Augenblicke zuvor war er am Ende angelangt. Ohne jegliche Perspektive da wieder rauskommen zu können. Und jetzt hat sich das Blatt völlig gewandelt. Nicht die Situation, aber die Perspektive. Er sieht auf einmal auch seine Feinde mit ganz anderen Augen. Vorher waren sie bedrohlich, haben ihm das Leben schwer gemacht. Und auf einmal sieht David seine Feinde gegen Gott auf verlorenem Posten. Und er gewinnt Oberwasser. Deswegen müssen die Feinde zurückweichen. Die Feinde werden erschreckt und zuschanden werden. Nie hätten diese Leute mit so etwas noch gerechnet. Aber Gott überrumpelt sie und stürzt sie aus ihrer Selbstsicherheit, so wie es David sieht. Sie haben den Kontrast sicher bemerkt beim Vorlesen. Auf der einen Seite ist dieser David, der völlig am Ende ist, nur noch diese eine Chance hat, mit letzter Kraft ein letztes Gebet Gott gegenüber zu formulieren, ein Lied nochmal aufzuschreiben und dann ist fertig. Und dann sinkt er entkräftet wieder zurück, weil er keine Zukunft mehr sieht. Auf der anderen Seite stehen selbstsicher und stolz und übermächtig seine Gegner, die davon ausgehen, dass in wenigen Momenten das Problem David für sie gelöst ist. Aber in der neuen Perspektive, da dreht sich das alles. In Wirklichkeit hat sich das Problem David zu einem Problem Gott entwickelt. Nicht mehr David ist allein da, sondern auf seiner Seite kämpft Gott gegen diese Feinde. Es ist Gott, der sich aufmacht, um für seinen Knecht David in die Bresche zu springen. Völlig neuer Blick, neue Perspektive. Und vielleicht kann uns persönlich jetzt auch dieses Lied in unserem Leben eine ganz neue Perspektive eröffnen. Sie haben Ihre Situation ja selber vor Augen, wo Sie sich auch eingesaugt und schockgeduscht fühlen, von heißer Luft angegriffen, am Ende. Und da öffnet Gott tatsächlich eine Tür. Ganz gleich jetzt, wo Ihre persönliche Not nun liegt oder wo Ihre Feinde sitzen, im Büro, neben Ihnen, oder vielleicht doch mehr in ihnen drin. Dieser Feind, der sie von innen her mit Zweifeln und Fragen und Selbstvorwürfen angreift. Und sie versucht von innen auszuhöhlen. Egal wo der Feind sitzt. Es ist eine gute Entscheidung, sich damit und sei es noch mit letzter Kraft an Gott zu wenden und sich auf seine Versprechen zu berufen. Jeder, der hier im Raum sitzt, jeder wird bei Gott Hilfe und Rettung finden. Dafür steht Jesus, eben der Jehoshua, der Retter, der Helfer in Person. Dafür steht Jesus mit seinem guten Namen. Lasst uns beten. Vielen Dank, dass wir es mit dir, mit dem gerechten und gnädigen Gott zu tun haben. Danke dafür, dass du so offen bist und auch um unser Leben kämpfst und uns auch mit den Folgen unserer Schuld konfrontierst, dass wir merken, wohin wir gelangt sind ohne dich. Und welcher Abgrund sich vor uns auftut, welche Verlorenheit unser Leben betrifft. Danke, dass du uns immer wieder auch an diese Grenze führst, um neu deine Gnade aufleuchten zu lassen, den Ausweg zu zeigen, einen Weg zu eröffnen, gemeinsam mit dir in die Zukunft zu gehen. Danke, dass du noch nie einen einzigen Menschen weggeschickt hast, der sich hilfesuchend an den gnädigen Gott gewandt hat. Und wir möchten das tun für unser Leben, mit unseren eigenen Worten, in unserer jeweiligen Situation. Wir möchten dir in der Stille sagen, wo wir uns befinden. Jeder für sich, ganz in aller Stille. Bitteschön. Danke für dein Erbarmen und deine Gnade, die auch dafür genug ist. Amen.